Lasst uns kurz für die Predigt beten. Großer Gott, ich möchte dich bitten, dass du das, was ich heute vorbereitet habe, nimmst und dass du es segnest, Vater, dass du meine Worte nimmst und dass du zu ihnen sprichst, Vater. Dass es nicht ich bin, der spricht, sondern dass du zu jedem Einzelnen, der hier ist, ganz persönlich vielleicht das ihm sagst, was du ihm sagen möchtest, Vater. Dafür möchte ich beten in Jesu Namen. Amen. Was ist Gnade? Wir haben in der letzten Zeit einige Predigten gehabt, die fingen ungefähr mit dieser Frage an. Und Gnade ist ein Thema, über das kann man gar nicht genug predigen, finde ich. Also setze ich da noch einen drauf. Was ist Gnade? Und ich möchte euch einem kleinen, ziemlich krassen Beispiel erzählen, was Gnade für mich bedeutet. Und zwar hat in der letzten Woche der Prozess gegen diesen Waffenhändler begonnen, der diesem Amokschützen von München, diesem 18-jährigen Schüler, die Waffe verkauft hat über das Darknet. Und dieser Schüler hat in einem Einkaufszentrum 9 Menschen umgebracht, bevorzugt mit Migrationshintergrund, und hat sich dann selber erschossen, als die Polizei eingetroffen ist. Ich habe einen Artikel gelesen über diesen Prozess gegen den Waffenhändler. Und viele der Angehörigen der Opfer klagen also gegen diesen Waffenhändler. Und ihre Begründung ist, dass er Beihilfe zum Mord geleistet hat, weil der Schüler ihm gesagt hat, warum er diese Waffe kaufen möchte. Aber nur einer der Angehörigen hat es übers Herz gebracht, zu diesem Prozess selber hinzukommen und sich hinzustellen und dem Angeklagten seine Gefühle auszudrücken. Und dieser Vater hat seinen Sohn verloren und hat also diesem Mann ins Gesicht gesehen und hat dann erzählt von seinen letzten Begegnungen mit seinem Sohn und hat dann davon erzählt, wie das war, als er gehört hat von diesem Attentat und er wusste, sein Sohn ist da und er ist dahin geeilt, voll Panik, hoffentlich ist seinem Sohn nichts passiert und wie lange er warten musste, bis er dann traurige Gewissheit hatte. Und dann zum Schluss hat er sich nochmal zu diesem Waffenhändler hingedreht, gedreht, hat gesagt, wir sind alle zerstört wegen deiner 4.000 Euro, die du verdient hast. Also die ganze Geschichte ist sehr schlimm, ich möchte auch gar nicht weiter drüber reden. Aber das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht für diese Predigt. Und die Frage ist, was ist Gnade, wenn wir uns in diesen Vater hineinversetzen, der so viel erleidet? Wenn du jetzt alles in deiner Macht Stehende tun würdest, um Vergeltung zu üben, Auge für Auge, Zahn um Zahn, du hast mein Leben zerstört, ich zerstöre jetzt dein Leben für das Leben meines Sohnes, das wäre Rache. Wenn du Abstand nimmst von den Rachegefühlen, die du im Herz hast, die du mit Sicherheit in deinem Herz hast, und dafür sorgst, dass dieser Schuldige für ein ordentliches Gericht kommt, wo er dann verurteilt wird, wahrscheinlich nicht wegen Beihilfe zum Mord, sondern eher wegen illegalem Waffenhandel. Das wäre Gerechtigkeit. Wenn du ihm vergibst, ihm verzeihst, wenn du dein Herz dahin bringst, ihm zu vergeben und zu verzeihen, wäre das Gnade? Es würde dir auf jeden Fall den tiefen Respekt von vielen Menschen entgegenbringen. Was wäre, wenn du ihn zu dir nach Hause einlädst, wenn du ihn einlädst, dein Gast zu sein, mit dir am Tisch zu essen, mit dir Kaffee und Kuchen zu essen und zu trinken? Wäre das Gnade? Ich bin mir sicher, dass dir das sehr viel Kopfschütteln von dem einen oder anderen einbringen würde, wenn du sowas machen würdest. Was, wenn du diesen Mann bittest, dein Kind zu sein, an der Stelle des Sohnes, den du verloren hast? Den Mann, der dem Attentäter die Waffe verkauft hat, der wusste, wozu dieser Attentäter die Waffe einsetzen wollte. Was, wenn du ihn ganz formal adoptierst, wenn du ihn aufnimmst in dein Testament? Wäre das Gnade? Ja. kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du sowas machen würdest, dann würden dich die meisten Menschen für verrückt erklären. Sie würden sagen, das, was du da tust, das ist falsch. Sowas würde uns nicht in den Kopf gehen, auch nicht uns Christen. Wenn unser Freund sowas machen wollen würde, würden wir ihm dann nicht abraten? Würden wir ihm nicht sagen, nein, tu es nicht? Was ist Gnade? Wo hört Gnade auf? Und wo fängt Verrücktheit an? Und deshalb ist der Titel meiner Predigt heute das verrückte Geschenk der Gnade. Weil ich glaube, Gnade ist Verrücktheit. Ich glaube, Gnade ist etwas, das nur sehr, sehr schwer mit unseren weltlichen Vorstellungen, mit unseren Ängsten, die wir haben, mit unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, zusammenpasst. Hat ein Kind einen Lutscher geklaut? Da drücken wir gerne mal ein Auge zu und lassen Gnade walten. Aber wenn so etwas passiert, wie das, was ich gerade gesagt habe? Ich sehe bei mir selber, wie schnell bei mir Gnade aufhört in meinem Alltag. Bei sehr, sehr kleinen Dingen. Ich hatte Dübelmasse bestellt für ein Regal, was bei mir aus der Wand gebrochen ist, weil einfach meine Wand sehr marode ist und alle Dübel brechen da irgendwann raus, habe ich so den Eindruck. Aber da gibt es diese Dübelmasse und die hält wie Beton. Damit kriege ich also den Dübel wieder rein. Und Lieferzeit war 2 Tage, aber das Ding kam nach 1 Woche. Ich hatte Gäste. Das war sehr unangenehm, weil das ganze Zeug, was vorher auf dem Regal stand, im Weg stand. Aber kein Problem. Ich war da gnädig, ich habe mich nicht aufgeregt. Kurz danach habe ich meine Gitarre verkauft. Ich habe einen großen Transportkoffer, da habe ich die Gitarre eingepackt, den habe ich noch zugeklebt, dann habe ich das Ganze zur Post gebracht. Die Dame hat es gewogen, hat eine Marke ausgedruckt, aufgeklebt, den Koffer weggestellt und mir gesagt, macht 16,49. Und ich so, Moment, ich habe mich informiert im Internet. Porto für sowas ist 8,49. Das ist 1,20 groß und nicht mehr als 60 breit und 40 und so weiter und so fort. Hat sie gesagt, nein, der Koffer ist nicht rechteckig genug. Das ist wirklich ein sehr rechteckiger Transportkoffer. Und ich war so, aber ich habe im Internet darüber gelesen. Ich habe gelesen, andere zahlen dafür 8,49 €. Warum muss ich hier 16,49 € zahlen? Und die sagt, naja, wenn andere das für 8,49 € annehmen, dann ist das nicht mein Problem. Und da musste ich kämpfen. Ich meine, es ging hier um 8 €, ja, und um eine sehr flapsige Antwort. Aber warum ist es mir, muss ich in dem Moment mit mir kämpfen, dass ich nicht laut werde und unflätig zurückantworte? Warum fällt es mir in so einer Situation schon, weil es doch nur eine Kleinigkeit ist, schwer, gnädig zu sein? Und ich glaube, der Grund dafür ist, weil ich mich ungerecht behandelt fühle. Andere dürfen für 8,49 € so einen Koffer verschicken, bloß weil sie bei einem anderen Postbeamten sind und ich muss fast das Doppelte zahlen, bloß weil ich bei diesem Postbeamten bin, das ist ungerecht. Gnade fällt uns leicht, wenn wir den Zufall vergeben müssen, aber wenn wir eine Ungerechtigkeit vergeben müssen, dann fängt Gnade an, schwer zu werden. Gnade zu üben heißt, etwas Verrücktes zu tun. Und ich prophezeie, das wird uns immer schwer fallen. Ich habe dieses Beispiel von diesem Vater, dessen Sohn unter diesen Opfern war, bei diesem Amoklauf oder Anschlag, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, den habe ich natürlich nicht zufällig ausgewählt. Denn das ist genau das Bild, das die Bibel benutzt, wenn sie von Jesus' Opfer am Kreuz spricht. Jesus selbst weist darauf hin, als er noch lebt, in Matthäus 20, Vers 28. Er sagt, Matthäus 20, Vers 28, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Jesus wusste, ich bin hierher gekommen, um mein Leben zu geben, damit viele erlöst werden können, damit viele ausgesöhnt werden können mit Gott. In Epheser 5, Vers 2 heißt es: Und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Gott schickt seinen Sohn Jesus auf die Erde. Dieser erniedrigt sich dazu, ein normaler Mensch zu werden. Nicht nur das, ein geringer Mensch. Der macht alles durch, was man hier auf dieser Erde durchmachen kann. Ich glaube, keiner von uns möchte mit ihm tauschen. Dann lässt er sich am Kreuz für die Vergebung unserer Sünden hinrichten. Wir haben über dieses Opfer in den letzten Predigten zum Thema Gnade schon gehört, dass es nötig war, um uns auszusöhnen. Aber ist es nicht verrückt, dass Gott so mit uns umgeht? Also wir haben mit den Sünden, die wir begangen haben, auf jeden Fall Beihilfe zum Mord von Jesus geleistet. Davon spricht uns kein Gericht frei, glaube ich. Aber Gott vergibt uns nicht nur, sondern er nutzt diese Situation auch noch, um uns reich zu beschenken. Ich möchte heute darüber reden, wie verrückt die Gnade ist. Und dann möchte ich euch auch mal zeigen, was Gott uns eigentlich alles mit dieser Gnade schenkt. Martin Luther hat mal gesagt: Eure Gedanken über Gott sind zu menschlich. Das stimmt. Und ich glaube, dass es ganz besonders dann war, wenn wir uns mit Gnade auseinandersetzen. Weil irgendwie können wir Gnade gar nicht richtig verstehen, wenn wir menschlich denken. Es gibt viele Menschen, die Gnade ablehnen, weil sie sie nicht verstehen. Sie können nicht verstehen, dass Gott seinen eigenen Sohn getötet haben soll. Was soll daran gut sein? Das kann nicht sein. Das ist zu verrückt. Kein Mensch ist es wert, dass man seinen eigenen Sohn für ihn opfert. Und das stimmt. Aber Gott hat sich ja nicht für uns geopfert, weil wir es wert sind, sondern aus Liebe zu uns. Überhaupt, einen Menschen zu opfern, was soll das bringen? Gibt es nicht viel bessere Arten und Weisen, uns zu vergeben? Hätte Gott sich nicht bessere Arten und Weisen ausdenken können, uns zu vergeben? Aus menschlicher Sicht ist das ein total vernünftiger Gedankenzug. Aber das Opfer von Jesus war Gottes Plan von Anfang an, vor Schaffung der Welt. Er wusste schon vor Schaffung der Menschen, dass die sündigen würden. Und er wusste schon von Anfang an, dass er Jesus opfern würde. Das sehen wir zum Beispiel in Epheser 1, Vers 3 und 4. Da heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Ehe der Grund der Welt gelegt war, hatte Gott beschlossen, uns durch Christus Jesus zu heiligen. Ist das nicht verrückt? Ich weiß nicht, wie Gott und Jesus miteinander kommuniziert haben vor Gründung der Welt. Mit Sicherheit nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber stell dir das mal vor. Gott sagt zu Jesus: Du Jesus, ich hab da mal so eine verrückte Idee. Mal gucken, was du davon hältst. Gnade ist aus menschlicher Sicht völlig verrückt. Aber ich finde, noch verrückter als die Gnade ist, was Gott uns mit der Gnade noch dazu schenkt. Man muss sich das mal überlegen. Gott ist ein Wesen, dem wir nichts geben können. Das sieht man zum Beispiel in Apostelgeschichte 17, Vers 25, wo es heißt: Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er, Gott, doch selbst jedermann Leben und Odem und alles gibt. Gott hat es nicht nötig, dass wir uns zu ihm bekehren, dass wir an ihn glauben, dass wir ihm dienen. Gott ist völlig unabhängig von uns. Und doch, wir sind ihm nicht egal, überhaupt nicht. Wir können ihm nichts geben, aber er will uns geben. Seine Liebe, seine Gnade und noch viel mehr. Bist du dir eigentlich bewusst, was er dir mit der Gnade, die er dir geschenkt hat, noch alles mitgeschenkt hat? Denk mal kurz zurück an das Beispiel des Vaters. Was verdient der Waffenhändler vom Vater des Sohnes zu erhalten? Nichts. Zumindest nichts Positives. Jetzt zurück zu Gott in dem, was er uns, obwohl wir doch nichts verdienen, geschenkt haben. Ich habe eine Liste gemacht mit Bibelstellen, in denen verschiedene Dinge gezeigt werden, die Gott uns mit der Gnade schenkt. Es sind 20 Bibelstellen und ich gehe damit so weit durch, bis Tina mir irgendwann sagt, jetzt ist aber genug. Sie schaut auf die Uhr. Mal schauen, ich hoffe, dass wir durchkommen. Wir werden sehen. Was hat Gott uns alles mit der Gnade geschenkt? Erstens, Rettung von der Strafe der Sünde. Nebenbei, die Bibelstellen lese ich nur vor, ihr braucht sie nicht aufschlagen, dann kommen wir schneller durch. Rettung von der Strafe der Sünde. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott verspricht uns, dass er, und wir wissen, dass er hält, was er verspricht, uns nicht mehr verdammen wird. Es wird keine Verdammnis mehr geben für uns. Darauf können wir uns verlassen. Das ist wie eine Versicherung. Wir können die Angst von der Angst von der Verdammnis loslassen. Amen. Zweitens, Wiedergeburt mit neuer Natur. Titus 3, 4 bis 6. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Wir sind erneuert. Gott gibt uns eine neue Natur. Nicht nur, dass wir durch die Taufe zu einer anderen Welt gehören, andere Ziele haben, wir haben auch eine neue Natur erhalten. Der alte Mensch ist gestorben, wir sind ein neuer Mensch, ein Mensch, der wohlgefällig ist vor Gott. Dritter Punkt, er hat uns gerecht gemacht, Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerecht sind wir gemacht worden. Das ist noch mal mehr als einfach nur nicht verdammt werden, oder? Gott sieht uns an und er sagt, Florian, du bist gerecht in meinen Augen. Und ich sage so, wie soll das bitte gehen? Es geht nicht aus meiner Kraft. Es ist nicht etwas, was ich mir verdienen kann oder verdient habe. Nein, wenn Gott mich ansieht, dann sieht er jetzt Jesus anstelle von dem, wer ich bin. Und er sagt, du bist gerecht in meinen Augen. Viertens, Errettung, Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das Reich der Finsternis ist ein Gefängnis. Da rauszukommen ist nicht leicht. Aber Jesus hat die Mauer durchbrochen und hat unsere Ketten gesprengt. Wir können fliehen. Komisch, dass scheinbar doch einige es vorziehen, sitzen zu bleiben in dem Gefängnis und nicht durch das Loch in der Mauer in die Freiheit zu entfliehen. Fünftens, Vergebung der Sünden. Das sind alles Dinge, die wir einfach so geschenkt bekommen mit der Gnade. Hammer. Epheser 1, Vers 7. Ich meine, das haben wir eigentlich implizit schon gesagt. Ich lese es trotzdem nochmal. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Stell dir mal vor, eines Tages siehst du Gott von Angesicht zu Angesicht im Himmel. Du fällst auf die Knie und du sagst so, oh mein Gott, jetzt wo ich die sehe, wird mir bewusst, was habe ich nur getan? Warum habe ich so viel gesündet? Und Gott sagt so, alles vergeben und noch mehr. Weißt du was? Ich erinnere mich sogar gar nicht mehr daran. Das steht nämlich in Hebräer 8, Vers 12. Er vergibt uns nicht nur unsere Sünden, sondern er gedenkt auch nicht mehr an unsere Sünden. Punkt 6. Mit Gott versöhnt. Wir sind mit Gott versöhnt. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Versöhnung ist mehr als vergessen. Versöhnung ist mehr als vergeben und Versöhnung ist mehr als vergessen. Versöhnung heißt, Gott hat die Kluft zugemacht, die zwischen uns und ihm steht. Wir sind gewissermaßen Teil der Familie geworden. Punkt 7. Aus dem reichen Strauß der Geschenke an uns. Wir sind geheiligt. 1. Korinther 1, Vers 2. Da sagt nämlich Paulus an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus. Was ist denn etwas, was heilig ist? Etwas, was heilig ist, ist etwas, was ganz besonders ist. Was verehrungswürdig ist, sagt Wikipedia. Heilig sein heißt von der Welt abgesondert sein. Und wir sind gereinigt und sind abgesondert vom Weltlichen, weil wir jetzt in Gottes Augen etwas ganz Besonderes sind. Wow. Achter Punkt. Wir sind zum Leib Christi zusammengefügt. Alle die wir hier sitzen. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Wir haben hier jeden Sonntag Geschwister aus anderen Kulturkreisen, die uns besuchen. Wir haben hier in der Gemeinde Leute aus allen unterschiedlichen Altersstufen oder sozialen Klassen. Und trotzdem sind wir eine Familie. Mehr als das, wir sind sogar ein Leib. Wir sind verbunden durch den Heiligen Geist. Wie klingt das? 9. Wir sind durch den Heiligen Geist versiegelt als Besitztum Gottes. Das steht in Epheser 1, Vers 14. Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In dem seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Okay, das war Vers 13. Wir tragen also einen geistlichen Stempel auf unserer Stirn, ein Siegel auf unserer Stirn. Und da steht drauf, also hat Gott draufgeschrieben, mit seiner Schrift und mit seinen Worten, meins. Wenn jetzt ein Dämon oder wenn Satan kommt und etwas von uns will, dann kommt er nicht durch die Tür in unser Herz, weil wir sind versiegelt und wir sind nicht leer, sondern in uns drin wohnt schon jemand, nämlich der Heilige Geist. Das wäre übrigens Punkt 10. Der Heilige Geist wohnt in uns. 1. Korinther 6, Vers 19. Ich gehe mal weiter zu Punkt 11. Jetzt wird's crazy. Wir sind in Christus vollkommen gemacht. Okay. Kolosser 2, Vers 10. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, heißt es da. In der Elberfelder Übersetzung. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Wir sind in ihm, in Jesus zur Fülle gebracht. Wir sind vervollkommen worden. Jetzt mal ganz nebenbei, wenn du dich nicht vollkommen fühlst, bist du nicht alleine. Aber es gibt ein weltliches Gefühl von Vollkommenheit, Und es gibt eine geistliche Tatsache. Und an diese geistliche Tatsache sollten wir uns immer wieder erinnern. Hier ist es wie mit der Gerechtigkeit. Es ist nicht so, dass unsere Taten vollkommen sind und unser Handeln vollkommen sind. Aber Gott sieht dich an und er sieht Jesus an deiner Stelle. Und in Gottes Augen bist du vollkommen. 12. Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kind Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Du bist ein Geschöpf Gottes. Und wenn ich etwas bastle, etwas schaffe, dann hängt da auch oft mein Herz sehr fest dran. Viele Maler wollen ihre Bilder gar nicht verkaufen, weil das sind ihre Geschöpfe. Das ist was Besonderes. Aber es sind nicht seine Kinder. Wenn ich etwas schaffe, sind es nicht meine Kinder. Und mein Herz hängt an meinen Kindern auf eine völlig andere Art und Weise, wie es an dem hängt, was ich schaffe und was ich erschaffe. Durch die Gnade sind wir nicht mehr nur Gottes Geschöpfe in seinen Augen. Wir sind jetzt seine Kinder. Amen. 13. Punkt. Wir sind so geliebt wie Christus. Johannes 17, Vers 23. Ich lese die zweite Hälfte. Da betet Jesus zu Gott und bittet ihn. Und er bittet, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, seine Jünger, wie du mich geliebt hast. Da sagt es Jesus, die Welt soll erkennen, dass Gott uns so liebt, wie er Jesus liebt. Krass, also Gott macht in seiner Liebe keinen Unterschied zu seinem leiblichen Sohn, der von Anbeginn der Schöpfung mit ihm war, verbunden ist, eins ist, untrennbar mit ihm ist. Und uns, das muss man mal eine Weile auf sich wirken lassen. Was wir aber jetzt leider nicht können, weil wir zum 14. Punkt gehen. Wenn ihr die Bibelstellen haben wollt, weil ihr das nochmal zu Hause nachlesen wollt, dann kommt gerne auf mich zu, ich gebe euch alles. Punkt 14, ewiges Leben. Wir sind bei Punkt 14 und jetzt erst kommen wir beim ewigen Leben an. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Amen. Dazu muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. 15. Punkt. Erbe Gottes und Miterbe Christi. Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Erbe Gottes, Miterbe Christi. Wer von uns wäre denn gerne Erbe von Bill Gates? Also ich würde drüber nachdenken. Kannst du dir vorstellen, du bist Erbe Gottes? Ich meine Erbe desjenigen, der alles erschaffen hat, dem alles gehört, der unendliche Macht und Kraft hat. Was bedeutet das? Das übersteigt mein Denken. Wir sind Miterbe Christi. Schon wieder werden wir auf die gleiche Stufe mit Jesus gestellt. Womit haben wir das verdient? Das ist verrückt, oder? Ist das nicht verrückt? Ich meine, Gott braucht uns nicht so beschenken. Das ewige Leben ist mir doch fast schon genug und keine Tränen und so weiter und so fort. Aber er sagt, nein, du bist Erbe, du bist mein Erbe. Ich schenke dir noch viel mehr als die Vergebung deiner Sünden und das ewige Leben. 16. Zugang zu Gott, Epheser 2, Vers 18. Denn durch ihn haben wir alle beide, gemeint sind hier die Juden und die Heiden, in einem Geist den Zugang zum Vater. Stell dir vor, wenn du eine direkte Leitung zu Angela Merkel hättest und du wüsstest, wenn du sie anrufst, weil du irgendein Problem hast, dann lässt sie alles stehen und liegen und geht ran. weil du eben dieses besondere Telefon, dieses rote Telefon, und damit erreichst du sie direkt auf ihrem speziellen roten Handy. Sie hat zwei Handys, eins links, eins rechts. Und das eine ist rot und das ist deins. Wenn du anrufst, dann geht sie immer dran. Dann sagt sie, tut mir leid, die Herren Minister, tut mir leid, Mr. President, ich muss mal kurz ran. Das wäre schon ziemlich cool, finde ich. Tatsache ist, du hast eine direkte Leitung zu Gott, dem ewigen Herrscher des Universums, dem allmächtigen Erhalter alles Lebens. Das ist cool. 17. Wir sind Priester Gottes. 1. Petrus 2, Vers 5 und 9. Also ich lese erst 5 und dann 9. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch, klingt komisch, zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ich glaube, da habe ich was weggeschnitten. Egal. Also zur heiligen Priesterschaft, ja, sind wir erbaut. Ihr aber seid ein, in Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Nicht nur, dass wir beschenkt werden durch seine Gnade, wir haben auch einen neuen Job gekriegt. Wobei, ich glaube, Priester Gottes zu sein, ist viel mehr als nur ein Job. Das ist eine Ehrenstellung. Es ist eine Aufgabe, es ist eine Verantwortung. Es ist höchstwahrscheinlich die ehrenvollste und höchste Aufgabe, die du hier auf dieser Welt annehmen kannst, ein Priester Gottes zu sein. Wenn du also mal nicht mehr weißt, was du mit dir selber anfangen sollst, dann denk mal darüber nach. Du hast eine Aufgabe bekommen. Gott hat dich zu seinem Priester gemacht. Das ist die höchste und ehrenvollste Aufgabe, die du auf dieser Welt erhalten kannst. Punkt 18. Bürger des Himmels. Philipper 3, Vers 20. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Jimena, meine Frau, hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Sie ist jetzt nicht nur Guatemaltekin, sondern auch Deutsche, mit all den Privilegien, die da dazukommen, wie zum Beispiel Reisefreiheit, ohne Visum in der ganzen EU, die Möglichkeit, überall in Europa, also in der EU, arbeiten zu können, wo sie will, Betreuung durch das Konsulat, wenn sie mal im Urlaub ist, das Recht zu wählen und so weiter und so fort. Wir sind jetzt Bürger des Himmels. Das heißt, wir haben eine neue Heimat mit allen dazugehörigen Privilegien. Und wenn wir irgendwann mal dieses weltliche Land hier verlassen und in unsere himmlische Heimat hinüberwechseln, dann werden wir an der Grenze nicht warten müssen. 19. Wir sind mit Christus verherrlicht. Und wie sieht es aus mit der Zeit? 2 Minuten habe ich noch. Ich überziehe um 2. Ja? Johannes 17, Vers 22. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Jesus sagt, er hat uns die Herrlichkeit gegeben, die Gott ihm gegeben hat. Und Herrlichkeit bedeutet für mich oft sowas wie, oh, siehst du diesen Sonnenuntergang, wie herrlich schön ist der. Aber ich glaube, dass das Wort hier tatsächlich eine andere Bedeutung hat. Die Wurzel des Wortes, das wir so verwenden, ist auf jeden Fall eine andere und kommt von erhabener Herrschaft. Zum Beispiel in der Bibel, wenn Gott über den Pharao sagt, ich habe an ihm meine Herrlichkeit erwiesen. Dann heißt es mehr als nur, dass er gezeigt hat, wie toll er ist, sondern er hat auch gezeigt, wer der Herr im Haus ist, kann man sagen. Und An der Stelle ist es so, ich habe den Eindruck, nicht alle Geschenke, die ich durch Gott erhalte oder von Gott erhalte, durch die Gnade erhalte, nicht alle Geschenke verstehe ich, durchdringe ich ganz. Ich habe die Herrlichkeit erhalten, die Jesus erhalten hatte, als er hier auf dieser Erde war. Ich meine, Jesus, der ist der Richter über die Menschheit. Was bedeutet das für mich? Ich weiß es nicht. Darüber muss ich nachdenken. Aber mir wird klar, dass Gott mir noch viel mehr geschenkt hat, als das, was ich schon verstehe mit meinem kleinen menschlichen Geist. Kommen wir zum letzten Punkt. Wir werden eines Tages öffentlich als Gottes Söhne und Töchter dargestellt. Steht in 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist vielleicht von allen Geschenken das Kleinste. Und trotzdem ist es für den Alltag sehr ermutigend, finde ich. Denn jetzt kann es sein, dass du wegen deinem Glauben belächelt wirst von anderen Menschen, dass andere Menschen auf dich herabsehen. Wir leben in einer Welt, die so unglaublich rational ist, dass wenn du ankommst und irgendwas sagst, was den Leuten nicht gleich als rational erscheint, dann wird auf dich herabgesehen. Also, naja gut, du hast deinen Glauben, heißt es dann. Ja? Also ich glaube an Logik und an Wissenschaft und an das, was wirklich was zählt. Aber hab du ruhig deinen Glauben. So ist es, wie die Welt auf uns reagiert, weil wir noch nicht offenbar worden sind. Und das hat Gott mit Absicht gemacht, damit jeder Mensch seinen eigenen Weg zu ihm finden kann. Aber eines Tages wird sich das ändern. Eines Tages wird Gott dich offenbar machen als seinen Sohn, vor allen Menschen. Und dann werden alle Menschen erkennen, dieser Thorsten, den kenne ich, den habe ich immer gesehen und ich dachte, er ist komisch. Entschuldigung, Thorsten. Ich dachte, er hat diesen komischen Glauben. Eines Tages wird es keinen Zweifel mehr geben, wer zu Gott gehört und wer nicht. Halleluja. Das und noch vieles mehr ist das, was Gott uns durch seine Gnade schenkt. Er tut es nicht, weil wir es verdient hätten. Und es ist viel zu viel, was er uns schenkt. Weil, ganz ehrlich, es wird uns schon reichen, wenn er sich uns zeigt, ab und zu uns spricht und uns sagt, hey, du kommst in den Himmel. Ich bring dich hier durch und du schaffst es ins ewige Leben. Wenn wir das ab und zu von ihm hören, oh, das ist uns doch schon genug. Aber das reicht ihm nicht. Er schenkt uns noch alle diese anderen Dinge. Weil er hat uns als Erbe eingesetzt. Verrückt, verrückt, verrückt. Aber es ist nicht verrückt. Es ist nicht verrückt. Diese Gnade, sie ist nicht verrückt. Diese Gnade, sie ist Liebe. Das ist, was sie wirklich ist. Sie ist nicht Verrücktheit, sie ist Liebe. Gott schenkt uns diese Liebe, die alles überwindet und die vor nichts Halt macht, die sich nicht rational erklären lässt, die uns mehr gibt als das, was wir brauchen. Und wenn dich diese Geschenkeliste inspiriert hat, dann bitte ich dich, nehme das mit nach Hause, denk zu Hause drüber nach. Denk drüber nach, was wirklich Gnade ist. Denk auch darüber nach, wann du wirklich Gnade zeigst. Nur wenn äußere Umstände es entschuldbar machen oder auch wenn jemand gegen dich sündigt, mit Absicht gegen dich sündigt. Gibst du da Gnade, verrückte Gnade, Gnade, die sich nur durch Liebe erklären lässt? Ich möchte dich ermutigen, dass du dich von Gottes Gnade anstecken lässt. Für deinen Alltag, dass diese verrückte Gnade, diese verrückte Liebe uns als Vorbild dient für unseren Alltag, sodass wir verrückte Liebe üben in dieser Welt und dadurch sein Wesen widerspiegeln. Gott sei die Ehre.